Vielen herzlichen Dank. Ja, kann das vielleicht sein, dass tatsächlich aus Chaco noch ein Frauenversteher wird und der vielleicht echt noch... Na, kann nicht sein. Echt? Ah, wenn Jesus auferstanden ist, dann kann vielleicht sogar Chaco ein Frauenversteher werden. Hey, das glaube ich, dass... Wir sind heute auf der Suche nach so Helden wie Chaco, der tatsächlich vielleicht ein Frauenversteher wird und der irgendwie prägend wird für sein Umfeld und einen positiven Einfluss haben kann. Das kann sein bei ihm. Und ich habe Bock auf Heldengeschichten. Wer ist der größte Held überhaupt? Geil, wie sie vorhin die Jungs schauen. Genau, Jesus ist immer richtig, das stimmt, auf jeden Fall. Und danach, wer ist der größte Held überhaupt? Was? Wer? Wo kam's? Chuck Norris, natürlich. Alle anderen können einstücken. Gegen Chuck Norris. Chuck Norris ist der. Chuck Norris bringt Zwiebeln zum Weinen. Chuck Norris hat mehr Kreditkarten als Max Mustermann. Und vor allem, als Chuck Norris auf die Welt kam, da kam er mit einer Faust auf die Welt und in der Faust war die Antibabypille. Das finde ich. Das hat ein bisschen gedauert, glaube ich, ja? Gestern ist er jetzt leider gestorben, gell, wisst ihr, aber macht euch keine Sorgen, ihm geht schon wieder besser. Auf jeden Fall, Chuck Norris ist ein wahrer Held. Heute wollen wir gerne ein paar Heldengeschichten hören. Nicht so von Chuck Norris, sondern von tatsächlichen, echten, großen Helden. Von Helden, die ihr nicht kennt. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich nicht. Sondern von Helden, sind so auf den ersten Blick sind es totale Normalos. Ganz normale Typen so. Aus meinem persönlichen Alltag. Braucht ihr was? Nee, alles gut? Voll gut. Ach so, das da wäre cool, wenn ich das selber hätte. Genau. Ich möchte gerne ein paar Heldengeschichten erzählen. Von Leuten, die ich kenne und die ich besonders beeindruckend finde. Und die für mich persönlich so die Welt einen Tick schöner machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und von denen ich gerne einiges lernen will. Da ist zum Beispiel als erstes, können wir mal sehen, da ist Tobias Merkle. Den habe ich mal kennengelernt. Der ist, sein Papa ist einer der 10 reichsten Menschen Deutschlands gewesen. Also richtig Milliarden und Milliarden und Milliarden und Milliarden und Milliarden hatte der auf seinem Konto, sein Papa. Und sein Papa hatte natürlich eine große Vorstellung für ihn. Der hat gesagt, ja, du übernimmst mal mein großes Wirtschaftsimperium, was ich da alles habe, oder Pharmaindustrie und so, das sollst du mal übernehmen. Und war dann total perplex und geschockt und frustriert und enttäuscht, als Tobias Merkle gesagt hat, nö. Der hat nämlich gesagt, ich will lieber Sozialpädagogik studieren. Und der hat was? Sozialpädagogik geht gar nicht. Was ist das denn? Das ist doch nichts Ordentliches, das ist nichts Rechtes. Und außerdem sollst du mal in meine Fußstapfen treten. Das wird ganz groß, wenn du... Und er sagt, nee, ich habe eine andere Leidenschaft. Ich habe eine große Leidenschaft. Ich will, dass junge Menschen, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, die straffällig geworden sind, ich will, dass die eine Hoffnung auf ein neues Leben kriegen. Und dass die einen Neustart kriegen. Und dass die nicht da in dieser Spur drinbleiben ihr ganzes Leben lang. Ich wünsche mir, dass die ein neues Leben kriegen. Und ich wünsche mir, dass diese straffälligen Jugendlichen, dass die Jesus kennenlernen. Das war seine große Leidenschaft. Mit dieser Leidenschaft ist er durch die Welt gezogen, hat sich inspirieren lassen von anderen Arbeiten, wo das so funktioniert. Und hat dann in Leonberg bei Stuttgart so eine Arbeit selber aufgebaut. Und hat da alles investiert, ohne das Geld von seinem Vater, weil er gesagt hat, der kann es gar nicht nachvollziehen, was ich da mache. Und ich möchte unabhängig von meinem Vater sein und hat Spenden gesammelt und so. Und wenn der redet, dann spürt man da so eine echte, wie soll man sagen, Besonnenheit so. Und der ist klar und vor allem, was mich vor allem beeindruckt, dass der für diese Leidenschaft total sein ganzen, alles was der haben könnte, verzichtet der total drauf und leicht. Der sagt, ich lebe für was anderes, ich lebe für diese Leidenschaft, dass junge Leute, die auf die schiefe Bahn gekommen sind, dass die Jesus kennenlernen. Und jetzt errate mal, wo der lebt. Der lebt in Leonberg in so einem kleinen Zimmer. Und das Einzige, was der hat, ist eine Matratze auf dem Boden. Und da hängt eine Stange in diesem Zimmer. Und da hängen seine Anzüge und seine Klamotten. Und so lebt er. Sein Vater ist einer der größten Milliardäre Deutschlands gewesen. Und er könnte im pursten Luxus sein ganzes Leben verbringen, ohne dass er einen Finger krümmt. Und er verzichtet auf die ganze Kohle. Der verzichtet auf die ganze Kohle, die er haben könnte, um so zu leben. Jetzt hat er, sein Vater ist tragisch ums Leben gekommen, hat sich sein Leben genommen vor ein paar Jahren und jetzt hat er ganz schön viel Geld geerbt. Also mit einem Mal hat er so einen Batzen an ich glaube, Milliarden plötzlich, weil das hat er jetzt geerbt und er sagt, das ganze Geld, das brauche ich nicht, das will ich nicht, das gebe ich weg. Der hat das ganze Geld in eine Stiftung gegeben, wo er nicht rankommt. Und wo er mit der Ausschüttung von diesem Geld, was da rauskommt, immer irgendwelche gute Projekte jedes Jahr unterstützt. Er selber hat von dem Geld gar nichts. Er schläft auf seiner Matratze, er hat seine Stange und das war's. So eine Bescheidenheit. So eine Bescheidenheit wie die von Tobias Merkle, die wünsche ich mir gerne für mein Leben. Oder lass mich von einem anderen Held erzählen in meinem Leben. Das ist ein großer Lehrer gewesen. Den habe ich, ich war in Tübingen zum Studieren, 3 Jahre lang, und dann habe ich den kennengelernt. Das ist ein riesengroßer, finde ich, ein riesengroßer Theologe. Und der forscht im Neuen Testament und so, und da ist er, finde ich, einer der Führenden im Neuen Testament und in der protestantischen Theologie. Wirklich, wirklich ein dicker Mann so. Also nicht wörtlich, sondern der hat richtig was auf dem Kasten. Er hat richtig was auf dem Kasten. Und der hat eine tiefe Liebe zu Jesus. Die hat mich schon immer beeindruckt. Der hat eine echte tiefe Liebe zu Jesus. Und jetzt ist bei dem so, dass er, also selbst der Papst, der, wie sagt man jetzt, emeritierter Papst, also der zwar noch lebt, aber nicht mehr Papst ist oder so, der Papst Benedikt, der wollte sich immer mit dem treffen, haben sich immer wieder mal getroffen und so und haben so theologisch miteinander gequatscht und so, gesagt, hey, mit Peter Stuhlmacher, da würde ich mich gern treffen. Da war der einer von ganz wenigen, die sich mit dem zum Theologiegespräch treffen konnten, so, obwohl er auch evangelisch ist. Und der Peter Stuhlmacher, der verzichtet seit einigen Jahren weitgehend auf seine große Leidenschaft, das ist nämlich die Erforschung vom Neuen Testament. Und der verzichtet weitgehend auf gut bezahlte Jobs, der könnte durch die Welt reisen und Vorträge halten und kriegt da die Kohle dafür und da verzichtet er total drauf. Und der verzichtet auch auf Gespräche mit dem Papst und verzichtet auf vieles andere. Der verzichtet auf alles, was ihm eigentlich jetzt gerade auch Freude machen würde, weil er eine andere Priorität hat. So hat er es mir mal geschrieben, er will rund um die Uhr und er muss rund um die Uhr für seine demenzkranke Frau da sein, die also nicht mehr klar denken kann. Und deswegen, für die ist er da, die ganze Zeit. Wenn ich an Treue denke, dann kommt mir oft zuerst der Name Peter Stuhlmacher, der einfach voll durch die Welt chatten könnte und Vorträge halten könnte, aber darauf verzichtet und sagt, ich möchte da sein. Ich möchte da sein für meine Frau. So eine Treue wie die von Peter Stuhlmacher, die wünsche ich mir sehr für mein Leben. Oder, lass mich erzählen, von einer nächsten Frau. Das ist nämlich die Tante Frieda. Die Tante Frieda. Meine Frau, die Kerstin, die hat gesagt, wo wir so gequatscht haben, auch über die Predigt und so. Und dann hat sie gesagt, ach, du willst nur die ganze Predigt erzählen, nur um du irgendwann mal eine Gelegenheit hast, von Tante Frieda zu erzählen. Und sie sagt, ja, genau so ist es. Ich muss irgendwie die Tante Frieda mit reinbringen in irgendeine Predigt. Und zwar die Tante Frieda, das ist die im schwarzen Oberteil ist meine Mama übrigens gewesen. Die ist leider viel zu früh gestorben, nämlich vor 12 Jahren. Ganz plötzlich, wenn ich von der predigen müsste, dann hätte ich so viel Zeit gar nicht, weil von der gibt es einiges zu erzählen. Die lasse ich mal außen vor, die ist eine meiner großen Helden auf jeden Fall, meine Mama. Die daneben auf jeden Fall ist die Tante Frieda. Soll ich drauf zeigen? Die da. Von rechts die zweite ist die Tante Frieda. Und die ist der Wahnsinn, die Frau. Die ist zwar jetzt auch schon gestorben, aber die war der Wahnsinn. Die hat mich immer total beeindruckt. Die hat ihr Leben lang ganz, ganz wenig Geld, ja fast kein Geld gehabt und hat sich deswegen ihren Hintern immer mit irgendwelchen Zeitungen abgeputzt. Also nicht mit Tageszeitungen, weil die konnte sich nicht leisten, sondern das Wochenblättle, was es da einmal in der Woche umsonst gibt. Mit der hat sich, aber trotzdem, wenn sie mich auf der Straße gesehen hat, und dann hat sie mir immer so trotzdem irgendwas ausgepackt aus ihrer Tasche und so und hat mir irgendwelche Gummibärchen oder irgendwas Süßes hat sie mir immer eingesteckt und so. Das fand ich schon als kleines Kind, weil ich wusste, dass die fast kein Geld oder wenig Geld hat und total sparsam ist, dass sie mir trotzdem was gibt. Das war, fand ich der Wahnsinn. Und dann, als ich älter war ein bisschen, da war ich so Teenie und ich habe ein bisschen erzählt schon mal von meinen Frisuren und irgendwie und immer versucht, irgendwie bunt und aufzufallen und so. Und innen drin hatte ich so das Denken, heute finde ich es ein total bescheuertes Denken, was ich da hatte. Ich wollte auch so ein bisschen den Senioren, den alten Omas und Opas in meiner Gemeinde, denen wollte ich so zeigen, hey, ich wollte mal sehen, was christliche Freiheit ist. Christen können total cool sein und so, Christen können frei sein und ich demonstriere das mal mit meinen Frisuren und so und ich erziehe euch mal. Wie arrogant bescheuert ist das denn, ey, die Senioren zu erziehen? Auf jeden Fall haben die sich natürlich zu Recht auch ein bisschen geärgert und die haben sich Sorgen gemacht, was passiert mit unserer Jungschau, wenn der die Jungschau leitet mit seinen türkisen Haaren und so. Die haben sich dann echt Sorgen gemacht, haben sich auch geärgert. Wir haben sie echt geärgert und haben den Kopf geschüttelt, wenn sie mich gesehen haben, öfters mal. Und einmal kam ich auch rein in den Gottesdienstraum so und ich kam rein und da standen wieder diese Senioren und die haben sich richtig schwer getan, das habe ich gemerkt. Und ich habe mich dann geärgert, warum ärgern die sich über mich? So mal, haben die gar keine Ahnung und so. Die haben sich aber schwer getan mit mir. Und dann läuft aus dieser Gruppe von kopfschüttelnden Senioren eine raus. Und das ist die Tante Frieda. Und und ich spüre genau, die will da nicht mitmachen. Die will nicht mitmachen beim Kopfschütteln. Und die läuft vor den anderen auf mich zu, drückt mich, umarmt mich volle Kanne und sagt, ich bete jeden Tag für dich. Wow, das war stark. Und es war aber nicht so, also das kann man falsch verstehen, es war so, nicht so, oh, du machst mir Sorgen, ich bete für dich. Oh, nee, einfach nur voller, ohne Ärger, ohne Anstoß und so. Einfach, ey, du bist mir wichtig und ich bete jeden Tag für dich. Das fand ich stark. Und später, wenn ich dann sie mal noch auf der Straße ab und zu mal getroffen habe, wo ich schon älter war, dann war das oft so, dann nachdem wir dann mit unserer Umarmung fertig waren, das ging eine Weile, dann Umarmung fertig und so, und dann frage ich so, Tante Frieda, was ist mit dir los? Was machst du noch? Hast du was vor? Und dann sagt ja, die war so 85, 87 Jahre alt. Was hast du noch vor? Ja, ich bin unterwegs, so ich gehe dann mal meine Alten füttern. Dann geht sie ins Altenheim und füttert die 10, 15 Jahre jüngeren Frauen als sie. Und saß dann die Tage über im Altenheim und hat die Alten gefüttert, so die eine Generation unter ihr waren. So. Tante Frieda hat sowas von ein gütiges Herz. So eine Güte, wie die Tante Frieda ausstrahlt, die wünsche ich mir sehr. Die wünsche ich mir echt für mein Leben. Gehen wir nochmal zur nächsten Person. Das ist die Christine. Die habe ich erst letzten Herbst kennengelernt, die Christine Rizzi, die ihr da seht. Da hatten wir eine Jugendwoche so im Herbst, eine Jugendwoche. Und die haben so neben ihrem Haus eine Scheune und da haben wir in dieser Scheune eine Jugendwoche veranstaltet. Wurde gepredigt jeden Abend für Jugendliche und da habe ich, während dieser Zeit habe ich die Christine kennengelernt. Und die strahlt echt total die Freundlichkeit aus. Und deswegen ist es gar nicht überraschend, dass das Haus immer offen ist und das sind immer ganz viele Leute und so und Jugendliche und die kommen da einfach unangemeldet hin und die sitzen bei ihr auf dem Sofa und die trinken Kaba oder sonst irgendwas und die hat immer ein offenes Haus. Und es ist immer voll, das Haus. Ist total bemerkenswert. Und wenn ich sie sehe, dann merke ich ja, es ist logisch, dass da immer gerne Leute kommen. Und die hat eine große Leidenschaft auch in ihrem Herzen. Die will gerne für Mütter da sein, die alleinerziehend sind. Die irgendwie verlassen wurden von ihrem Mann oder so. Vielleicht können sie sich nicht mehr erinnern dran, wer der Mann ist. Die hatten eine große Leidenschaft dafür und will diese Scheunen alles umbauen wollen sie, dass da viele Frauen einziehen können, die alleinerziehend sind und die sie unterstützen wollen. Damit hat sie schon angefangen. Vor einer Weile hat sie schon angefangen, da kam eine Mutter mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Baby. 2-3 Wochen alt war das erst und ist bei ihnen eingezogen. Und gleichzeitig hat sie auch ein Baby gekriegt. Also hatten sie gleich 2 bis 4 Wochen alte Babys zu Hause. Und 4 Tage, nachdem die Mutter eingezogen ist, ist die abgehauen. Und hat sie mit dem Baby dagelassen. Und dann war sie da alleine mit 2 kleinen Babys, völlig, völlig überfordert war die. Die hat gesagt, ich konnte nicht mehr, ich war völlig am Rand, ich wusste gar nicht mehr, wie es weitergeht. Und wir haben diese Frau nicht gefunden. Überall diese Frau gesucht und mit Polizei und so. Und die war nicht mehr auffindbar. Und ich hatte da plötzlich 2 Babys. Hat keine Kraft mehr. Und dann sitzen da andere, während die mir die Geschichte erzählt und die sagen, und wir waren in der Zeit da bei der Christine. Und wir haben gesehen, wie die Kinder behandelt, wie dieses fremde Kind behandelt. Und wir haben uns gestaunt, wir haben so gestaunt, wie viel Freundlichkeit die auch in so einer Zeit noch ausstrahlt. Das war der Wahnsinn. Inzwischen lebt auch schon seit Jahren einer von diesen, übrigens von diesen straffälligen Jugendlichen, die eigentlich bei Tobias Merkle waren und die dann entlassen wurden. Und die haben dann einen von denen aufgenommen. Und er lebt dann seit Jahren da und die wollen dem ermöglichen, die haben für den Job gesucht für den und so, eine Ausbildung, und die wollen dem ermöglichen, dass der Jugendliche irgendwie wieder so ins Leben reinfindet. Und der hat da bei denen gewohnt eine ganze Weile und das war ganz cool. Und dann erzählt sie mir seine Story, erzählt, was er früher gemacht hat und erzählt, was dann passiert ist während der Zeit. Nämlich, dass er rückfällig geworden ist und ganz großen Stil wieder geklaut hat, gestohlen und große Dinge gemacht hat, ist voll rückfällig geworden. Und in dieser Zeit war dann ständig die Polizei im Haus und hat alles durchsucht und so. Und sie hat auch beim Erzählen dann noch Tränen in die Augen gekriegt und hat gesagt, sie hat tagelang nur geweint eigentlich so. Weil die haben investiert in den, die haben Hoffnung gehabt, die haben echte Hoffnung gehabt, die haben viel Zeit und Kraft und Energie reingesteckt in diesen Jugendlichen. Und dann sowas. Und dann die ganze Polizei, und das hat sie fertig gemacht, das hat sie echt fertig gemacht. Und sie ist noch am Erzählen von dieser Story, mit einem Mal kommt der Typ rein. Der wohnt nämlich wieder bei denen, nachdem er zwischendrin rausgeschmissen wurde. Jetzt wohnt er wieder. Und ihr redet mit dem in purer Freundlichkeit. Hey, bedien dich. Da habe ich was gemacht zum Essen. Bedien dich und hier ist was und so. Und die gibt ihm, der sie so enttäuscht hat, alle Freundlichkeit, die sie hat. So eine Freundlichkeit wie die Christine. So eine Freundlichkeit, die wünsche ich mir für mein Leben. Total. Aber noch jemand möchte ich erzählen. Das ist die Sarah. Wer mal beim Procamp war, hat die vielleicht mal vorne auf der Bühne gesehen. Das ist eine Freundin von mir. Die ist 16 Jahre alt. Und wer mal, was habe ich beim Procamp? Beim TMT war das, glaube ich. Genau. Das ist eine Freundin von mir, die Sarah. Und die hat, seit sie kleines Kind ist, eine schwere Krankheit. Die nennt sich Juvelines Rheuma. Habe ich das richtig ausgesprochen? Krankenschwestern? Ja? Das ist Rheuma für Kinder und Jugendliche. Und hat dadurch schon, seit sie ein kleines Kind ist, an den Gelenken, am Knie, am Kiefer und so, über übelste Schmerzen. Manchmal in so richtigen Schüben, dass es ganz, ganz heftig ist und wo sie tagelang einfach nicht aufstehen kann und einfach nur im Bett liegt. Wenn sie an den Knien und so sich Schmerzen hat. Über mehrere Jahre hat sie immer die Befürchtung gehabt, weil die Ärzte es gesagt haben, dir droht vermutlich, wenn es so weitergeht, droht dir Blindheit. Weil es auch die Augen angreift und so. Und so lag sie oft tagelang im Bett und viel im Olgäle in Stuttgart im Krankenhaus gelegen und so. Jedes Jahr, bis heute, mehrere, eine längere Zeiten im Olgäle liegt sie da. Wenn ich die Sarah sehe, wenn ich mit dir rede, dann fallen mir schier die Augen aus. Dann fallen mir schier die Augen aus über so eine Würde, mit der die ihre Krankheit trägt. Und die ist nicht bitter. Das erstaunt mich total. Finde ich ihr gutes Recht, bitter zu werden über all dem, dem ganzen Schmerz die ganze Zeit. Und die wird nicht bitter. Und das macht sie mir nicht nur vor, wenn ich sie nur selten sehe, sondern das erzählen mir auch ihre Eltern. Und oft schon haben wir für die Sarah gebetet, auch sie in die Mitte genommen und für sie gebetet, sie gesegnet und so, und geschrien drum, vor Gott geschrien, bitte nimm den Schmerz und nimm die Krankheit weg, bitte erbarm dich und tu du was, du bist der Arzt ist und du hast alle Kraft, jetzt handle an ihr. Und wir haben echt vertraut, und die Sarah, die hat ihr Herz Jesus gegeben, hat gesagt, jawohl, ich möchte, dass du an mir handelst, und bis jetzt hat Gott noch gar nichts gemacht. Und trotzdem sagt sie, ich spüre doch, was Gott an mir tut. Denn Gott hält mich irgendwie ganz, ganz nah an ihm dran. Und die distanziert sich nicht. Und die trägt voller Geduld diese Krankheit. So eine Geduld, wie sie Sarah hat, die wünsche ich mir zutiefst für mein Leben. Ich möchte Geduld von Sarah lernen. Aber wir haben noch jemanden. Das ist Johnny. Johnny habe ich in Israel kennengelernt. Johnny wohnt, ich war ein Jahr in Israel und Johnny wohnt in Bejala. Das ist so, das gehört zu Bethlehem dazu und Bethlehem ist ganz in der Nähe von Jerusalem. Und aber da in Bejala, da leben alles fast ganz viele Araber, also Moslems vor allem. Und er selber ist auch Moslem gewesen, es ist ein arabischer Christ jetzt und hat eine große Leidenschaft. Der hat eine große Leidenschaft, der will, dass Frieden entsteht in dieser von Krieg und Hass und Ärger geprägten Region. Und deswegen hat er ein ganzes Haus aufgebaut, ein Zentrum aufgebaut und da gibt es einen Sportplatz, da gibt es Spielplatz, da gibt es Begegnungsstätte, Riesenmöglichkeiten, ganz, ganz, wird immer größere Möglichkeiten, wo aus unterschiedlichsten Religionen Leute zusammenkommen und er guckt danach, dass die sich begegnen. Das ist seine Leidenschaft. Seit er da wohnt, kriegt er jede Menge Hass entgegengeschleudert. Von den Moslems, die sagen, hey, was willst du hier? Wir wollen das hier nicht. Wir wollen hier keine Christen. Und von den Juden erst recht, die sagen, die Araber, die sind uns da ein Dorn im Auge. Und von den Christen auch. Die Christen sagen, was bist du so freundlich mit den Moslems? Und du verbindest dich da mit den Moslems zu sehr. Und er kriegt total den Hass die ganze Zeit selbst von seinem eigenen Bruder. Und sein eigener Bruder hat über eine ganze Zeit lang hinweg, ist er durchs Dorf, durch den Ort gegangen, Bejala, und hat alle möglichen Lügengeschichten erzählt über Johnny, die überhaupt so aus der Luft gegriffen waren. Sein eigener Bruder, um den Hass im Ort gegen Johnny größer werden zu lassen, hat sein eigener Bruder sich gegen ihn gestellt. Und Johnny lässt sich davon nicht abbringen. Der bleibt an dieser Vision dran, dass er sagt, ich wünsche mir Frieden für diese Region. Ich wünsche mir Frieden. Jetzt vor ein paar Jahren war die so eine Intifada, das heißt, die haben Bomben geschossen nach Jerusalem rein von Bejala aus und Jerusalem hat Bomben geschossen zurück, megamäßige Bomben nach Bejala rein. Vielleicht habt ihr Bilder gesehen in den Nachrichten, alles voller Trümmern und Häuser sind zusammengefallen und es war Ausgehverbot. Jeder musste über Tage in seinem Haus bleiben, außer Johnny. Johnny ist immer rausgegangen. Im Bombenhagel ist er durch die Straßen gegangen und hat Kranke versorgt und hat Brot gebracht und hat anderes Essen gebracht und hat Fahrdienste gemacht, hat Leute ins Krankenhaus gefahren und war ständig auf der Straße unter dem Bombenhagel, weil er sagt, ich bin ein Botschafter des Friedens in dieser von Hass und Krieg geprägten Zeit. Wenn ich an Frieden denke, dann denke ich an Johnny und an seine Arbeit. So ein Frieden wie den Johnny da vorlebt, den wünsche ich mir zutiefst für mein Leben. Die nächste Person, die kenne ich gar nicht persönlich, die habe ich noch nie getroffen. Trotzdem finde ich sie so beeindruckend, was man von ihr sieht, ist so beeindruckend und so stark, dass ich den gerne jetzt mit in die Liste mit aufnehmen wollte. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ihr kennt ihn vielleicht schon, viele von euch. Aber wir gucken mal rein in das, wie der so drauf ist.
I wasn't ready. No arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down. And here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles. And the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything.
I can't feel my hands.
I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time.
Das fragt man sich doch, gell? Wenn man den sieht, wenn man den nicht sieht, dann denke ich, die Frage ist total bei mir präsent. Ey, warum kannst du so lachen? Warum strahlst du so eine enorme Freude aus? Das ist der Wahnsinn. Was ist dein Geheimnis, dass du so trotz keine Arme, keine Beine, dass du so eine Freude ausstrahlst? Und so einen Einfluss hast auf deine Umgebung. Was ist dein Geheimnis? Und er sagt, das ist eine lange Geschichte. Und natürlich geht es ja auch immer wieder durch Tiefen hindurch. Und zwar immer wieder schwer. Aber er erzählt sein Geheimnis in diesem Film und in seinem Buch auch. Und das ist das gleiche Geheimnis, was er mit Sarah teilt, das gleiche, was er mit Christine teilt, was er mit Johnny teilt, was er mit Tobias teilt, was er mit Peter Stuhlmacher teilt. Die haben alle ein Geheimnis, was sie zu bemerkenswerten, besonderen Persönlichkeiten macht, die für mich einen totalen prägenden Einfluss hatten. Und so wurden sie für mich zum Vorbild. Die hatten für sich eine Liebe gefunden, die bleibt. Die hatten für sich was gefunden, wo sie sagen, das ist alles für mich. Dass da ein Gott da ist, der nicht weggeht. Und sie wollten diese Liebe von Gott immer mehr und immer mehr in sich aufsaugen. Und sie wollten ihn weiterlieben und zurücklieben und sagen, ich will am allermeisten, mehr als alles andere in der Welt, will ich dich, meinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller meiner Kraft. Und das verbindet die. Und dieses Verbindende macht die zu Persönlichkeiten, die meinen Alltag schön gemacht haben, prägend gemacht haben. Und so wurden sie zum Vorbild. Ich wünsche mir für mich sehr, dass ich auch ein Stück und immer mehr eine Persönlichkeit werde, die für andere was ist, was ihnen gut tut. Und ich wünsche mir das für dich, dass du nur zu einer Persönlichkeit wirst, dass das passiert, was Jesus sich für dich wünscht, nämlich, dass eine Verwandlung geschieht und dass Leute Jesus sehen, wenn sie dich sehen. Ich wünsche mir das sehr. Wie geht das? Das geht nicht anders, als dass ich mich dauernd und immer mehr seinem Einfluss aussetze. Mich von ihm lieben lasse, ihn zurückliebt. Das brauche ich täglich. Das brauche ich wirklich täglich. Und ich ermutige euch, bleibt da täglich dran. Und das wird euch verändern. Das wird euch zu wunderschönen, prägenden Persönlichkeiten machen, die einen Einfluss haben. Ihr braucht diese Zeit, wenn es jetzt rausgeht nach diesem Camp und ihr wieder in euren Alltag geht, dann braucht ihr tägliche Zeit mit eurem König, mit eurem Liebhaber, mit eurem Freund, mit eurem Retter. Ihr braucht das und das wird euch verwandeln. Ich habe eine allerletzte Person, von der ich erzählen will. Diese letzte Person, zu der habe ich kein Bild. Die steht kurz vorm Tod. Ist zum Tode verurteilt worden, ist angeschwärzt worden von eigentlich einem guten Freund. Und dann gab es noch ein Gnadengesuch in den letzten Stunden, kurz vor Vollstreckung des Todesurteils, gab es ein Gnadengesuch, das wurde abgelehnt. Und die ganze Meute, die wollte alles, die wollten alle, dass er stirbt. Und auf seinem Weg, die letzten Schritte zu seiner Hinrichtung, ist er einfach nur blankem Hass ausgesetzt. Alle wollen ihn sterben sehen. Alle wollen ihn sterben sehen. Ihn, den Unschuldigen. Und in seiner Todesstunde, im letzten Atemzug quasi, hat er jetzt noch einen einzigen letzten Wunsch in seinem Herzen. Er hat einen großen Wunsch jetzt noch, wo er als der Unschuldige blankem Hass ausgesetzt ist. Der letzte Wunsch, den er hat, ist folgender. Bitte, Vater, vergib ihnen. Sie wissen doch gar nicht, was sie tun. So eine Liebe wünsche ich mir zutiefst für mein Leben. Ich lese den Predigttext für heute Morgen. Den habt ihr heute Morgen auch schon in euren Zeltgruppen gelesen. Da steht: Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden und Geduld und Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Ich möchte beten. Guter Gott, dieses Leben, was du da beschreibst, das wünsche ich mir sehr für mein Leben und für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und deswegen hilf uns, dass wir uns deinem guten Einfluss aussetzen. Je länger, je mehr. Amen.